Schlagt bitte eure Bibeln auf in 1. Korinther 11. 1. Korinther 11, das ist das berühmte Kapitel, wo es um das Kopftuch geht. Das Kopftuch, das die Frau im Gottesdienst tragen soll. Nein, nicht. 1. Korinther 11. Und Jochen, kannst du einfach mal uns die Verse 1 bis 16 vorlesen?
Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich gedenkt und an den Überlieferungen festhaltet, so wie ich sie euch übergeben habe. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist. Der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Jeder Mann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, schändet ihr Haupt. Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Denn wenn sich eine Frau nicht bedecken will, so soll ja auch das Haar abgeschnitten werden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, sich das Haar abschneiden oder abscheren zu lassen, so soll sie sich bedecken. Denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Auch wurde der Mann nicht um der Frau willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben und der Engel wille. Darum ist im Herrn weder der Mann ohne die Frau noch die Frau ohne den Mann. Denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau. Aber alles kommt von Gott. Urteilt bei euch selbst, ob es schicklich ist, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet. Oder lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, langes Haar zu tragen? Dagegen ist es für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt, denn das lange Haar ist ihr anstelle eines Schleiers gegeben. Wenn aber jemand rechthaberisch sein will, wir haben eine solche Gewohnheit nicht, die Gemeinden Gottes auch nicht.
Danke. Ob ihr esst oder trinkt, tut alles zur Ehre Gottes. Das war gestern ja unser Thema. Das bestimmt auch unsere Beziehungen. Ja, das ist nicht so ganz die Grauzone. Ja, ne, immer wieder diese Sachen, mache ich es jetzt so oder mache ich jetzt so? Wie wirkt es auf den anderen und machen wir Gott Ehre damit? Ne? Geschieht es in Liebe? Und jetzt geht es im Korintherbrief mehr und mehr um den Gottesdienst. Konkret, wie beten wir Gott an? Das wird uns jetzt die nächsten Kapitel begleiten, unter anderem. Und Gott macht deutlich, er möchte nicht nur, dass wir ihn anbeten, dass wir ihn feiern, dass wir ihm Loblieder singen, sondern ihm ist auch das Wie wichtig. Wie sollen wir ihn anbeten? Auch das ist von ihm bestimmt. Es ist wichtig, dass wir es so machen, dass es Gott wohlgefällt. Und deshalb lautet mein erster Punkt, habt ihr das Handout? Gott ordnet unseren Gottesdienst. Der Vers 2, ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich gedenkt und an den Überlieferungen festhaltet, so wie ich sie euch übergeben habe. Also es geht jetzt um das Thema Anbetung, es geht um das Thema Gottesdienst, wie Männer und Frauen im Gottesdienst gemeinsam Gott anbeten sollen. Und Paulus spricht hier von Überlieferungen, die er ihnen gegeben hat. Es gibt also gewisse Ordnungen, die er ihnen gegeben hat, so sollte Gottesdienst feiern. Das widerspricht jetzt nicht dem, was ich euch gestern oder vorgestern gesagt habe, dass dass Deutsche Deutsche bleiben, Chinesen Chinesen und so weiter, dass man einfach die Kultur nicht ändern muss. Ja, das werden wir auch jetzt hier sehen, denke ich, am Ende. Aber deshalb ist es trotzdem nicht total egal, wie wir Gottesdienst feiern. Es gibt ein paar wichtige Grundelemente, die sind überall gleich. Wir haben den einen Herrn und wir sollen sein Wort hören und so weiter. Es gibt so ein paar Sachen, die einfach dann unseren Gottesdienst bestimmen. Und das gilt für alle Christen. Und wie auch immer man das Kopftuchgebot jetzt genau versteht, eins wird deutlich an diesem Kopftuchgebot, dass Paulus jetzt hier über sich eine äußerliche Sache redet. Auch die Äußerlichkeiten spielen in unserem Gottesdienst eine Rolle. Nicht nur unsere Herzenshaltung, die ist natürlich das Wichtigste, auch die Äußerlichkeiten spielen eine Rolle. Wir sollen also eine klare Ordnung haben, auch was die Äußerlichkeiten anbetrifft. Also Kopfbedeckung ist hier die Rede. Kleidung, mehr oder weniger. Frisur. Die Botschaft an uns lautet also, besonders im Gottesdienst soll unsere innere Haltung auch an unser äußeren Erscheinen zum Ausdruck kommen. Darum geht es. Unsere innere Haltung, das was wirklich zählt, das Herz zur Beziehung zu Gott, soll auch an unserer Äußerlichkeit, an unserer äußeren Erscheinung und Ordnung im Gottesdienst zum Ausdruck kommen. So, jetzt schauen wir uns das mit dem Kopftuch an. Damals gab es also verschiedene Sitten bezüglich der Bedeckung des Kopfes beim Gottesdienst oder beim Opfern oder beim Beten. Das war in den verschiedenen Kulturen, gab es zwar verschiedene Sitten. Die jüdische Frau zeigte sich nur verschleiert. Das galt natürlich besonders im Gottesdienst. Römische Sitte war es, dass Männer und Frauen sich beim Opfern mit einem Schleier verhüllten. Die Griechen, denen die Furcht vor dem Heiligen nicht so wichtig war, die opferten barhäuptig, ja, also ohne den Kopf zu bedecken. Jetzt in dieser korinthischen Gemeinde, da waren alle Kulturen gemischt. Da kamen Leute aus allen möglichen Kreisen, mit allen möglichen Traditionen und Herkünften. Und jetzt ging es darum, hier einen geordneten Gottesdienst zu feiern, indem man Gemeinschaft erfuhr, indem man einmütig Gott anbetete und indem keiner jetzt, also irgendwie, sagen wir mal, dass es für die Leute, die im Gottesdienst waren, nicht anstößig war, dass es auch für die nach außen hin ein Zeugnis war, hier sind Leute wirklich, die fromm sind, die Gott anbeten. Und vor allen Dingen ging es Paulus auch, das wird hier auch deutlich, das wird an vielen Stellen deutlich darum, dass keiner zu freizügig ist. Wir haben ja von der christlichen Freiheit gesprochen, aber es ist ganz wichtig, dass wir die Freiheit nicht so ausnutzen, dass wir uns jetzt rein äußerlich anzüglich kleiden. Ja, dass vielleicht die Frauen so gekleidet sind, dass die Männer sich gar nicht auf den Gottesdienst konzentrieren können, weil sie eigentlich nur mal auf die Frauen schauen müssen. Also es geht auch um dieses züchtige Kleidung, nicht anzüglich sein. Ja? Festlich, aber eben nicht so, dass es andere irgendwie für andere zum Anstoß wird. All das steckt da drin. So, jetzt kann die Liturgie des Gottesdienstes, also wie überhaupt feiert man Gottesdienst, die Ordnung im Gottesdienst und alles, was dazu gehört, auch die Kleidung und so, die kann von Land zu Land und von Zeit zu Zeit sich ändern. Das ist völlig normal, auch von Kultur zu Kultur, auch das ist normal. Die Leute in Afrika tragen nun mal andere Klamotten, auch im Gottesdienst. Die gehen dort nicht mit schwarzen Anzug und einer Krawatte so. Ne? Also das ist klar. Und wenn ihr dort wärt, würdet ihr das wahrscheinlich auch nicht machen bei 40 Grad im Schatten, ja. Und trotzdem sagt Gott, der Gottesdienst ist keine Veranstaltung, wo wir unserer Spontanität freien Lauf lassen sollen. Sondern wir sollen einen Gottesdienst feiern, so wie Gott es wohlgefällt, von der Bibel geordnet. Ein geordneter Gottesdienst soll sozusagen unseren Gott widerspiegeln, der ein Gott der Ordnung ist, ein Gott des Friedens. Also kulturelle Unterschiede ja, zeitliche Unterschiede auch, trotzdem eben ein geordneter Gottesdienst. So, wie kriegen wir das hin? Auch die Äußerlichkeiten spielen eben hier eine Rolle. Und damals war es eben so, die Kopfbedeckung war ein Zeichen für die Unterordnung unter ein Haupt. Dafür gab es die Kopfbedeckung. Und da kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, Gottes segensreiche Ordnung für Mann und Frau. Es steckt dahinter also ein Zeichen einer gewissen Ordnung. Ja, es war nicht einfach nur eine Kopfbedeckung, weil es cool aussieht oder so, sondern es war ein Zeichen. Gottes segensreiche Ordnung für Mann und Frau soll unser Herz erfüllen. So habe ich den zweiten Punkt genannt. Paulus schreibt, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Also das wissen wir, der Kopf entscheidet. So sollte es jedenfalls sein. Der Kopf, das Haupt, entscheidet bei einem gesunden Menschen über den restlichen Leib. Das ist auch das Thema Disziplin. Nicht, dass dein Leib dich regiert, sondern dass du, also quasi dein Kopf, dein Leib regiert. Dein Leib sagt dir früh im Bett, bleib einfach liegen. Das ist ziemlich mächtig, der Leib. Bei mir heute früh war er richtig mächtig. Aber der Kopf sagt, nee, du musst jetzt aufstehen, besser früher als später. Und dann beherrscht dein Kopf dein Leib. Das Haupt herrscht, das Haupt bestimmt, was lang geht. Das ist Disziplin und so, das ist Ordnung, so soll es auch in der Gemeinde sein. Also dafür steht das, ja, wir verstehen dieses Bild. Und deshalb wissen wir, was das Hauptsein bedeutet, ja. Der das Haupt ist, der ist über andere gestellt. Und die anderen ordnen sich ihm unter. Das Haupt ist also ein Bild für Leiterschaft und Autorität. Leiterschaft und Autorität. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Und von ihm lernen wir sozusagen, was Hauptsein in der Gemeinde für uns Christen bedeutet. Leitung, Verantwortung tragen, aber vor allem Aufopferung für die Gemeinde. Es geht also nicht um Herrschaft, um Druck ausüben dürfen, ja, um sozusagen, ich kann die anderen meinen Wünschen unterwerfen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, ihnen zu dienen, ihnen zu einem Leben, welches Gott ehrt, zu helfen, Verantwortung dafür zu tragen. Also ein christliches Bild von Leiterschaft, von Autorität, von Hauptsein ist was ganz anderes, als was die meisten Menschen sich darunter vorstellen. Deshalb ist es nicht etwas, wo wir uns dafür schämen müssen in der Welt, dass wir dieses Ding mit der Unterordnung, mit dem Hauptsein im Christentum haben und in unseren Familien und in unseren Gemeinden. Dass nur die Männer leiten sollen und so weiter. Das ist überhaupt nichts, wofür wir uns verstecken müssen. Das ist etwas Geniales. Denn es ist ein Prinzip, was beinhaltet, dass sich die leiten, allen zum Diener machen. Sich aufopfern für die anderen. So wie Christus das für uns getan hat. Also ein paar Worte zu Mann und Frau, um das nochmal zu klären, weil darum geht es ja hier. Mann soll das Haupt sein, Frau soll sich ihm unterordnen. Die Bibel macht sehr deutlich, beide sind gleich wert. Sie sind beide im Bilde Gottes geschaffen. Im Bilde Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Sie sollen beide zu Gottes Verherrlichung leben. Ja, Vers 11 und 12. Doch ist im Herrn weder Mann ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann. Denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau, aber alles kommt von Gott. Sie sind gleich wert vor Gott. Ohne die Gleichheit von Mann und Frau als Gottes Abbilder abzuwerten oder gar zu leugnen, erkennt Paulus aber jetzt die Reihenfolge ihrer Erschaffung als ein Zeichen für die praktische Leiterschaft des Mannes an. Also versteht ihr, Gott hätte natürlich auch erst die Frau schaffen können und dann den Mann. Es war kein Zufall, dass er erst den Mann geschaffen hat und dann die Frau. Weil er schon durch die Reihenfolge der Schöpfung deutlich machen wollte, wer das Haupt ist, wer die Verantwortung der Leiterschaft tragen soll. Das ist nicht, der ist besser, das ist so viel cooler der Job oder so, sondern er soll diesen Part übernehmen. Er hat diese Verantwortung vor Gott zu tragen. Darum hat Gott erst den Mann und dann die Frau geschaffen. Denn der Mann, Vers 8, kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Auch wurde der Mann nicht um der Frau willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Also wenn sie auch gleich wert sind, sind sie nicht gleich. Sie sind verschieden. Und Gott hat ihnen verschiedene Aufgaben gegeben, damit sie sich ergänzen können, damit sie in Liebe zueinander wachsen. Wisst ihr, warum das so schön ist, auf so einer Freizeit oder in der Gemeinde oder beim guten Freundeskreis oder auch zwischen Mann und Frau? Weil wir alle so verschieden sind. Wenn ihr alle genauso wärt wie ich, es gäbe keine langweiligere Freizeit, glaubt mir es. Wenn wir alle wären, wenn ihr alle wärt, wenn alle hier wären so wie ihr, wo ihr denkt, ach, das wäre so cool, wenn alle so denken würden wie ich und alle das cool finden würden, was ich cool finde, ja, dann bleibt dir nichts übrig beim Essen. Weil alle das essen, was du gerne isst. Also es ist das, dass wir uns ergänzen, das macht es so schön. Und das heißt eben, dass wir auch einander wirklich füreinander da sein können. Das ist Liebe. Wir können uns einander ergänzen, für den anderen da sein und das verbindet uns umso mehr. Und so soll es eben auch zwischen Mann und Frau sein. So, weil wir uns einander ergänzen, weil wir einander brauchen, können wir in Liebe zueinander wachsen und so letztendlich die Liebe zwischen Jesus und der Gemeinde in der Welt bezeugen und damit Gott verherrlichen. Tut alles zur Ehre Gottes. Der Mann hat die Aufgabe der Leitung. Dabei geht es darum, dass er der Frau dient, dass er sich für sie aufopfert, so wie sich Christus für die Gemeinde aufgeopfert hat. Die Frau soll sich der Leitung des Mannes freiwillig unterordnen, so wie sie sich dem Christus unterordnet. Warum? Denn Christus will sie durch den Mann leiten. Sich dem Mann unterordnen bedeutet, sich ihm anzuvertrauen und ihm in seinen Aufgaben zu helfen. Ja, also Unterordnung heißt nicht, ich bin die Hausmagd des Mannes, sondern es heißt, ich vertraue mich ihm an, ich erkenne, dass Christus, mein Herr, mich durch meinen Mann führen und leiten will, segnen will, ich verlasse mich auf ihn und ich unterstütze ihn in seinen Aufgaben. Ich bin seine Gehilfin, das heißt, ich unterstütze ihn in seinen Aufgaben und seine Hauptaufgabe ist die Leitung. Darin soll die Frau den Mann unterstützen, indem sie ein guter Ratgeber ist, indem sie ihm den Rücken frei hält, indem sie dann seine Entscheidung mitträgt. Auch wenn es vielleicht manchmal Entscheidungen sind, die total dumm waren, wo sie schon von vornherein von 14 Tagen vorher schon weiß, das geht in die Hose. Da sagt Gott, ordnet euch unter und darauf liegt mehr Segen, als die perfekt richtige Entscheidung zu treffen. Und eine Frau, die so dem Mann eine Gehilfin ist in seiner Verantwortung, auf diese Frau wird der Mann auch mehr und mehr hören, weil er sich vor ihr nicht stolz brüsten muss oder Angst haben muss, dass er Fehler macht, sondern weiß, meine Frau vertraut mir ja und beim nächsten Mal frage ich sie einfach schon vorher. Ja? Dieses Prinzip sagt nichts darüber aus, wer von beiden schlauer, geistlicher oder begabter ist. Jedoch, der geistlich und gläubig und gehorsam ist, folgt diesem Prinzip, weil er weiß, dass er so durch Gott gesegnet wird. Und das sagt Paulus auch, der Mann ordnet sich unter, und zwar unter Christus. Christus wiederum ordnet sich Gott dem Vater unter. Merkt ihr, hier ist dieses Prinzip der Unterordnung, das ist ein wichtiges und ein sehr segensreiches Prinzip. Ja? Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Es geht bis zu Christus, bis zu Gott, dieses Prinzip. Hier könnten wir von einer Hierarchie sprechen. Oder aber von den Segenskanälen Gottes. Und ich finde, das ist es doch eigentlich. Ne? Es ist nicht so, boah, hier was für eine Hierarchie, hier wie im Mittelalter oder so. Ja? Sondern das sind die Segenskanäle Gottes. Schaut mal. Das ist die Art, wie Gott uns sein Angesicht zugewandt hat, wie er uns segnet. Hätte Christus sich nicht seinem Vater untergeordnet, gäbe es kein Evangelium. Wäre er nicht ans Kreuz gegangen, hätte nicht die Strafe für unseren Ungehorsam aus Gehorsam zu Gott getragen. Was hat er gesagt? Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Damit die Welt erkennt, dass ich die Welt, dass die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir mein Vater geboten hat, sagt er seinen Jüngern. Und dann geht er los in den Garten Gethsemane, wo er wusste, dass er dort gefangen genommen wird. Und wenn sich der Mensch nicht Christus als seinen Herrn und Heiland unterordnet, bleibt er verloren. Und wenn sich Frauen nicht ihren Männern unterordnen und Männer nicht leiten, also ihre Verantwortung ernst nehmen und wahrnehmen, dann wirkt sich das zerstörerisch auf Familien und Gemeinden aus. Also das Prinzip der Unterordnung, das ist das Prinzip der Segenskanäle Gottes. Wir sollten dankbar dafür sein. Das Prinzip der Unterordnung bedeutet Segen und Gnade für uns. Sollte uns eine Freude sein und ein Verlangen sein, uns unterzuordnen. Und zwar eben dort und wie Gott es möchte. Und jetzt kommt der Punkt, und wir sollen das auch nach außen hin sichtbar machen. Wir sollen das bezeugen. Wir sollen das in der Welt bezeugen, dass wir uns Gott und Christus und auch den weiteren von Gott bestimmten Instanzen und überhaupt der Schöpfungsordnung gerne unterordnen. Darum geht es in Versen 4 bis 15. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Gottes segensreiche Ordnung soll durch unser Äußeres erkennbar sein. Gottes segensreiche Ordnung soll durch unser Äußeres erkennbar sein. So geben wir Zeugnis von diesen Segenskanälen Gottes in der Welt. Vers 4. Jeder Mann, der betet oder weissagt oder etwas auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, schändet ihr Haupt. Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Also, ich sage es euch jetzt gleich, ich komme am Ende nicht dahin, dass ihr Frauen ein Kopftuch im Gottesdienst tragen müsst. Ja? Es liegt die Vermutung nahe, dass sich Paulus auf eine damalige Sitte bezog. Die Frau trug damals einen Schleier oder ein Kopftuch, um deutlich zu machen, dass sie verheiratet war, dass sie also schon einem Mann gehört. Das ist ja heute in vielen Ländern noch so üblich, dass Frauen einen Schleier oder ein Kopftuch tragen und sie bringen damit zum Ausdruck, meine Schönheit gehört meinem Mann. Ich bewahre sie für ihn auf. Ich gehöre ihm. Ja? Und manchmal ist es so, dass sich Frauen so sehr verhöhnen, dass sie noch nicht mal vor anderen Männern irgendwie gesehen werden wollen oder sollen. Also das Kopftuch war ein Zeichen der Unterordnung. Bezüglich der Gemeinde und des Gottesdienstes war das damals sehr hilfreich, dieses Zeichen der Unterordnung, dieses äußere Zeichen der Unterordnung. Eine Frau sollte ja nicht immer die Kopfbedeckung tragen. Also das sagt nicht die Bibel, Frauen, ihr müsst euch komplett verhüllen. Nein, nur dann, wenn der Eindruck entstehen konnte, dass sie gegen Gottes Ordnung rebelliert. Ihr müsst euch vorstellen, damals hatte die Frau eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Und in der neutestamentlichen Gemeinde, in diesen neuen Gemeinden, hatte die Frau auf einmal eine ganz, ganz andere Rolle. Sie war gleichwertig, wurde sie behandelt wie Männer. Das waren Geschwister im Glauben, gleich nebeneinander. Das gab es damals nicht. Frauen hatten auf einmal Verantwortung, Aufgaben. Guckt mal in die Bibel rein. Es sind die Frauen, die die ersten Zeugen der Auferstehung sind. Es sind Frauen, die ihr Haus öffnen, um dort Gemeinden zu beherbergen. In den Grußlisten von Paulus lesen wir von ganz vielen Frauen, die in diesen Gemeinden Dienst übernahmen und wichtig waren. Also diese Stellung auf einmal der Frau, das war was Revolutionäres damals. Und es hätte der Eindruck entstehen können, dass bei Christen die Schöpfungsordnung nicht mehr gilt. Dieses Unterordnen. Das sollte verhindert werden. Jetzt ging es sogar so weit, dass damals gab es ja noch regelmäßig Prophetien und solche Sachen. Frauen bekamen auch von Gott Prophetien. Sie haben auch diese Prophetien weitergegeben. Zum Beispiel diese Töchter des Philippus. Ja, lesen wir in Apostelgeschichte 21, Vers 9. Also Gott gebrauchte jetzt sogar Frauen, um sein Wort weiterzugeben. Gleichzeitig war aber klar, Eine Frau sollte nicht leiten und lehren vor der ganzen Gemeinde. Das ist nicht ihre Aufgabe. Sie ist nicht das Haupt. Also in diesem Spannungsfeld war es jetzt einfach genial, dass sie durch dieses äußerliche Zeichen des Kopftuches zum Ausdruck bringen konnte, dass sie sich unterordnet. Dass es hier nicht um Rebellion geht. Gegen die Männer, gegen Gott, gegen die Schöpfungsordnung. Ohne Kopfbedeckung aber hätte sie ihren Mann entehrt. Ja, Vers 5. Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, schändet ihr Haupt. Und Paulus spitzt das jetzt noch zu. Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Eine Frau wurden damals die Haare geschoren, abgeschnitten für Ehebruch, um sie zu kennzeichnen, zu stigmatisieren, sie, das ist eine Ehebrecherin. Das war ein Zeichen der Schande. Oder auch Prostituierte hatten geschorene Haare. Das ist auch ein gewisses Zeichen der Schande. Und dann gab es noch eine Fraktion, die geschorene Haare hatte, also abgeschnittene Haare. Das waren die Feministen. Also das ist nicht etwas, was wir nur aus unseren Tagen kennen. Dass so zu Feministen, die sozusagen sagen, ich will lieber ein Mann sein oder es sollen die Unterschiede zwischen Mann und Frau aufgehoben werden oder so, dass sie sich dann auf einmal die Haare ganz abscheren, dass sie so aussehen wollen wie Männer. Das war damals, gab es das im Römischen Reich auch schon. Es gab da Feministinnen und die haben sich als Zeichen dafür tatsächlich die Haare abrasiert. Die rannten rum wie Männer. Paulus drückt also mit Vers 6 aus. Wenn du nicht wie eine entehrte Frau, vielleicht wie eine Prostituierte oder wie eine Feministin mit abrasierten Haaren rumlaufen willst, dann bete oder weissage auch nicht ohne Kopfbedeckung. So, warum musste das Paulus den korinthischen Frauen überhaupt schreiben? Anscheinend gab es da einige Frauen, die sozusagen den Schleier ganz abgelegt haben. Auch im Gottesdienst. Und ich möchte jetzt den korinthischen Frauen dort nicht Feminismus unterstellen. Paulus schreibt da jetzt auch nichts in der Hinsicht. Aber was könnten die Beweggründe gewesen sein, für die Frauen in der Gemeinde den Schleier ganz abzulegen? Ich denke vielleicht sowas in der Art, wir wollen uns, wo es sinnvoll erscheint, an die Überlieferung halten, die Paulus uns gegeben hat. Er hat uns ja Überlieferung gegeben, wie wir Gottesdienst feiern sollen. Das machen wir auch, da halten wir uns dran. Hat er ja auch bestätigt hier am Anfang. Aber vor Gott sind wir ja alle gleich. In Christus sind wir eine neue Schöpfung. Galater 3, Vers 28, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus. Also feiern wir hier den Gottesdienst ohne irgendwelche äußeren Zeichen. Nun sehen wir, dass mehr und mehr Frauen in unseren Tagen mit unbedecktem Haupt rumlaufen, wie die Männer, ja, auch die Feministen und so weiter. Sehen wir. Viele finden das anstößig, aber kann das nicht vielleicht genau dem Evangelium entsprechen? Ist das nicht gut, dass das so ist? Weil wir ja Mann und Frau in Christus gleich sind. Ist es nicht gut, dass es hier diese Veränderung gibt in dieser Männergesellschaft? Und vielleicht spielt auch noch eine gehörige Portion Stolz eine Rolle. Erkenntnis, wir haben Erkenntnis, ja. Das war ja nicht bloß ein Problem der Männer. Wir wissen, wir haben Erkenntnis, wir wissen doch, dass wie es aufs Herz ankommt und dass wir uns unterordnen sollen. Deshalb die äußerlichen Zeichen, wer braucht das noch? Vielleicht waren das so die Gedanken, die die Frauen damals bewegten. Und deshalb möchte ich jetzt noch einen Schritt weitergehen. Es geht hier nicht nur um das Zeichen der Unterordnung unter diese Autoritäten, die Gott gestellt hat, das Zeichen der Unterordnung unter den Mann, sondern es geht hier auch um das Zeichen des Unterschiedes. Also wir müssen verstehen, dass es beim Kopftuch damals um Unterscheidung ging. Langes Haar und eben auch ein Schleier unterschied Frauen von Männern. Ja, ich weiß, auch damals hatten Frauen und Männer schon anatomische Unterschiede, die nicht wegzuerklären waren. Aber die trugen alle solche schleierhaften Gewänder. Männer wie Frauen. Versteht ihr? So ähnlich wie heute. Männer und Frauen tragen Jeans und T-Shirt oder Pullover. Ne? Ja, stimmt. Das ist das Problem. Ne? Also von Weitem brauchst du nur ein paar Meter wechseln, dann sahen die alle gleich aus. Alle rannten mit so einem Kaftan rum. Der einzige Unterschied war, worum man unterscheiden konnte, ist jetzt ein Mann oder eine Frau, lange Haare oder eben Schleier und Kopftuch. Und darum ging es. Kann man das noch unterscheiden? Das war wichtig. Gott hat diese Unterschiede gemacht und er möchte, dass wir die Unterschiede anerkennen und auch zeigen, sehen. Gegen Gleichmacherei, ja? Es soll also auch äußerlich deutlich werden, dass Mann und Frau verschieden sind, nicht nur im Herzen. Diese Unterschiede der Geschlechter und auch ihre unterschiedlichen Aufgaben in Ehe und Gemeinde werden nicht durch unser neues Leben in Christus aufgelöst. Unser neues Leben in Christus, dass wir eine neue Kreatur sind in Christus, heißt nicht, dass wir nicht mehr unter der Schöpfungsordnung stehen. Denn die war von Anfang an von Gott so gedacht und war gut. Und erinnert euch, Segenskanäle Gottes. Diese Unterschiede sind durch die Schöpfungsordnung begründet. Sie dienen zur gegenseitigen Ergänzung und Liebe und zur Verherrlichung Gottes. Die Unterschiede sind wichtig, sie dienen zur Verherrlichung Gottes, weil dadurch deutlich wird, wie wir ergänzen können und wie wir lieben können. Gott ist Liebe und wenn wir lieben, wenn wir uns ergänzen, dann verherrlicht das Gott. Wir beten Gott an, indem wir unsere von ihm gegebene Bestimmung erfüllen und indem wir seine Ordnung bejahen. Wir könnten es auch so sagen, indem wir die Unterschiede zwischen Mann und Frau betonen und eben nicht auflösen, bringen wir deutlich zum Ausdruck, dass wir seine Schöpfungsordnung annehmen. Also ja, es geht nicht um die Diskussion, müssen Frauen einen Rock tragen und einen langen Zopf haben. Das ist nicht die Diskussion. Die Frage ist, nehmen wir diese Unterschiede der Schöpfung an und wollen wir sie äußerlich wirklich deutlich machen? Wollen wir sie bezeugen in der Welt? Und was ist das für ein Gebet, in dem ich die schönsten Worte des Lobpreises für Gott finde, aber gleichzeitig mit meiner Äußerlichkeit zum Ausdruck bringe, dass ich die Ordnungen Gottes verwerfe? Das ist das, was Paulus hier meint. Jetzt könnten wir sagen, Moment, es geht doch darum, dass wir Gott in Geist und in Wahrheit anbeten. Ja, das stimmt. Gott, es kommt auf unser Herz an. Das ist und bleibt das Entscheidende. Aber einerseits soll unsere Herzenshaltung, unser Handeln und auch unsere Art zu leben bis hin zum Kleidungsstil prägen. Und andererseits, das hängt natürlich damit zusammen, sollen wir dafür Sorge tragen, dass niemand den Eindruck gewinnt, wir würden gegen Gottes Willen, gegen Gottes Ordnung rebellieren. Also unser Äußeres gibt eine Botschaft weiter und die ist sehr stark, diese Botschaft. Was für ein Zeugnis geben wir mit unserem Äußeren in der Welt? Was für ein Zeugnis geben wir mit unserem Äußeren vor unseren Glaubensgeschwistern? Und wisst ihr was, hier Vers 10, ist euch das aufgefallen? Darum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf ihrem Haupt haben, um der Engel willen. Was für ein Zeugnis geben wir mit unserem Äußeren vor der unsichtbaren Welt, vor den Engeln? So sehr die Bibel das Herz und das Innere betont, und das ist das und bleibt das Wichtigste, die Äußerlichkeiten spielen eine Rolle. Die Leiblichkeit, die Körperlichkeit, das ist wichtig. Wir hatten das mit dem Thema Himmel. Im Himmel werden wir auf einer neuen Erde sein. So hat Gott das gemacht. Das ist wichtig, das ist gut. Das ist, was wir brauchen, und das ist das, was uns auch erfüllt. Es ist darum nicht egal, wie sich Christen kleiden, wie sie sich herausputzen, welche Zeichen sie auf ihrem Haupt tragen. Kleider machen Leute. Kleider und Frisuren und Äußeres trägt eine Botschaft. Damals war halt die Kopfbedeckung bzw. der Schleier ein bedeutungsschwangeres Kleidungselement. Das betraf natürlich auch die Männer. Hätte damals ein Mann beim Beten sein Haupt bedeckt, hätte er deutlich gemacht, dass er sich unter die Führung seiner Frau stellt. Und damit hätte er sein eigentliches Haupt, nämlich Christus, geschändet. Er sollte deutlich machen, indem er barhäuptig betet, ich stehe unter Christus. Ich ordne mich ihm unter. Denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Also auch die Frau ist im Bild Gottes geschaffen, das hatte ich schon gesagt. Aber der Mann sollte im Besonderen das Bild von Gott als dem Herrscher, als dem Leiter widerspiegeln. Der Mann soll Gott widerspiegeln, indem er führt und Autorität ausübt und somit dann Gott die Ehre gibt. Die Frau wiederum soll die Führung und Autorität des Mannes in der Welt bekunden. Und darum ist sie die Ehre des Mannes. Beide machen sozusagen durch ihre Unterordnung deutlich, Gott ist unser Chef. Gott ist unser Gott, den wir anbeten, von dem wir abhängig sind, dem wir folgen. So, außer in manchen Gemeinden gibt es heute in unserer Kultur diese klar erkennbaren Zeichen nicht mehr in Deutschland. Es gibt noch viele Kulturkreise, wo das ganz deutlich ist, zum Beispiel russlanddeutsche Gemeinden, da ist das auch noch sehr verbreitet und da wissen auch alle noch ungefähr, was das mit diesem Kopftuch auf sich hat. In unserem Kulturkreis in Deutschland ist es so mehr, dass wenn wir jemanden mit Kopftuch sehen, dann denken wir nicht an Russlanddeutschland, denken wir an Moslem. Ja? Das hat ganz andere Bedeutung. Aber das Prinzip von Hauptsein und Unterordnung, das ist Schöpfungsordnung. Das ist nicht Kultur, so kulturelle Unterschiede. Hauptsein und Unterordnung, das ist Schöpfungsordnung. Das Kopftuch, das war einfach ein Symbol. Keine Schöpfungsordnung. Aber Hauptsein und Unterordnung, das ist Schöpfungsordnung. Damals war eben dieses äußerliche Symbol der Bedeckung des Hauptes oder der Nichtbedeckung eine Anerkennung der Schöpfungsordnung. Und darum denke ich nicht, dass Paulus die Christen aller Zeiten und aller Orte dazu auffordert, die damaligen äußerlichen Symbole für das Prinzip der Unterordnung 1:1 anzuwenden. Paulus erkannte aber die damalige Sitte an, weil sie Gottes Prinzipien widerspiegelt. Ich habe euch das ja beim letzten Mal gesagt, wo es um die christliche Freiheit ging. Da gibt es kulturelle Unterschiede, das ist okay. In anderen Kulturen gibt es ganz andere Zeichen, dass man sich unterordnet, dass man Gottes Schöpfungsordnung anerkennt und so weiter. Ja, wir haben den Ehering als Zeichen, dass wir verheiratet sind. Es gibt Kulturen, die haben keinen Ehering, haben irgendwas anderes. Ne? Deutsche tragen den Ehering rechts und Amis tragen ihn links. Also es gibt diese Unterschiede, es ist okay. Die Frage ist, machen wir entsprechend unserer Kultur deutlich, dass wir uns Gottes Ordnung unterordnen? Dieses Prinzip gilt uns heute noch genauso. Und wir müssen uns eben jetzt fragen, wie können wir auch äußerlich bekunden, dass wir nach Gottes Ordnung leben wollen? Wie können wir das heute bei uns machen? Wenn ihr Frauen heute ein Kopftuch tragt, ist es mehr so, dass ihr bekundet, ich bin dem Islam zugeneigt. Vielleicht. Ja? Es ist kein Zeichen, was verstanden wird, als ich ordne mich Gottes Ordnung unter. Darum schaut mir nochmal weiter. Es ist interessant, auf die verbleibenden Verse hier zu schauen. Dort betont Paulus erneut, wie wichtig es ist, die äußerlichen Unterschiede zwischen Mann und Frau nicht zu verwischen. Vers 13, urteilt bei euch selbst, ob es schicklich ist, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet. Oder lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, langes Haar zu tragen? Dagegen ist es für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt, denn das lange Haar ist ihr anstelle eines Schleiers gegeben. Also, denkt jetzt nicht irgendwie in Zentimetermaß so, ja, lang beginnt ab, es geht über die Ohren, so wie beim Militär. Also, lang heißt eben lang, ne? Und kurz heißt kurz. So, ja. Und diese Unterschiede zwischen Mann und Frau betreffen ja tatsächlich das Haarwachstum. Denn das Haarwachstum hat ja drei Phasen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Es gibt die Bildung des Haares, dann gibt es das Wachstum und dann... Nee, es gibt also Bildung und Wachstum, das ist es, also dass das Haar entsteht. dann gibt es eine Zeit des Ruhezustands und dann gibt es den Ausfall. Das sind die drei. Es wächst, Ruhezustand, Ausfall. So. Das Problem von manchen Männern ist, dass die, dass das Männlichkeitshormon Östrogen, ja, dass das die dritte Phase beschleunigt. Bei Frauen ist ja, das ist umgedreht. Testosteron wäre das dann so. Das weibliche Hormon Östrogen lässt bei Frauen die Phase 1 länger andauern. Das ist es. Also, weil ihr dieses Östrogen habt, ist euch bei euch die Phase 1 so schön lang. Dadurch kann das Haar auch länger werden. Tatsächlich ist es so, es gibt Männer, die haben so eine total geniale Mähne, ich weiß, aber im Durchschnitt ist es eher so, dass es bei Frauen das Haar einfach länger, schöner wächst. Die meisten Frauen erreichen die Phase 3 nie. Und ihr könnt es gucken in die Kulturen in dieser Welt, das spiegelt sich überall wieder. In den meisten Kulturen tragen Frauen längere Haare und Männer kürzere. Das heißt jetzt nicht, dass Männer immer Kurzhaarfrisuren tragen müssen, aber so ist nun mal die Natur von Mann und Frau. Und übrigens kann dieses griechische Wort langes Haar, steht Kome, dieses Wort kann auch hübsche Frisur bedeuten. Ist ja klar. Eine hübsche Frisur kann ich mir nur mit langem Haar machen. Wenn ihr wüsstet, was ich für hübsche Frisuren damals hatte. Aber zeige ich euch mal Fotos. Also, langes Haar und hübsche Frisur, das ist quasi fast synonym. Paulus will also sagen, es ist normal und auch angemessen, dass das Haar einer Frau länger als das der Männer ist. Schönes Haar, vielleicht auch schön frisierte Haare, sind eine Ehre für die Frau, ein Geschenk Gottes an sie, weil das ihre Weiblichkeit, ihre Zartheit, ihre Sanftheit zum Ausdruck bringt. Ist doch so, oder? Eine Frau mit einer gepflegten Kurzhaarfrisur, auf Null rasiert, ja, das ist jetzt nicht so, wo wir sagen, Zartheit, Sanftheit, Weiblichkeit. Ne? Aber das ist euer Geschenk, das ist Gottes Geschenk an euch, dass ihr das habt, diese Weiblichkeit. Ja? Ich sage das immer wieder, es gibt für den Mann nichts Schöneres auf der Welt als eine Frau. Und das Schöne an der Frau ist, dass sie halt eine Frau ist, weiblich ist. Und Haare unterstützen das nochmal. Es ist eure Ehre und je schöner die Haare sozusagen, oder je länger, oder ich weiß nicht, ob das so sagen kann, aber es ist etwas, wo durch Weiblichkeit, dass ihr sie auch äußerlich zur Schau tragt, ist es eben auch ein Zeugnis für die wunderbare Schöpfungsordnung Gottes. Weil langes oder schön frisierte Haare Weiblichkeit betonen, dienen sie sozusagen als Ersatz für den Schleier, denn es wird so auch zum Ausdruck gebracht, dass die Frau ihre Aufgabe annimmt und sich gern dem Mann unterordnet. Also es gibt Theologen, die deuten dieses Ganze auch exegetisch ganz genau hin, dass sie sagen, hier geht es nicht darum, dass eine Frau einen Schleier trägt, sondern hier geht es letztlich darum, dass eine Frau längeres Haar trägt als die Männer. Sie soll äußerlich zum Ausdruck bringen, ich bin eine Frau und das ist gut so. Denn Gott hat es so gewollt. Und darum ordne ich mich eben auch unter. Indem wir also auf die Unterscheidung von Mann und Frau achten, bringen wir zum Ausdruck, dass wir Gottes Schöpfungsordnung und damit eben auch die Ordnung für Mann und Frau, für Hauptsein und Unterordnung bejahen. Und das, denke ich, können wir heute immer noch anwenden. Gerade in einer Zeit, in der die Unterschiede zwischen den Geschlechtern nicht nur verwischt, sondern am liebsten ganz aufgelöst und verdreht werden. Ich weiß nicht, also diese androgynen Menschen, diese androgynen Männer oder Frauen, die sich so kleiden und teilweise schminken, dass du, wenn du sie siehst, gar nicht weißt, so Mann oder Frau. So, ne? Also ein normaler Mensch fühlt sich dann irgendwie verunsichert. Der weiß nicht, wie soll ich jetzt da reagieren. Ne? Und das ist das, die Welt heute, ja, Gender Mainstreaming und so weiter, die wollen die Geschlechter nicht nur verwischen, die wollen sie auflösen. Schöpfungsordnung auflösen. Wir machen es besser als Gott. Segen für einen Menschen bedeutet Gleichheit, Gleichmacherei. Und da sollen wir gegenhalten. Indem wir eben die Unterschiede der Geschlechter betonen. was eben auch durch unsere Mode geschieht. Ich weiß, es ist dann manchmal, gerade für Frauen, gar nicht so einfach, passende Mode, passende Kleidung, angemessene Kleidung zu finden. Weil sie einfach, entweder gibt es keine Kleidung, die Weiblichkeit unterstützt, oder die unterstützt so sehr die Weiblichkeit, dass es schon wieder anzüglich ist. Ja? Ja, das ist gerade jetzt momentan so eine Phase. Entweder rennen Frauen total battlich rum, so, ja, wie in den 20ern oder wie in den 80ern, also hat es immer schon mal gegeben, das ist jetzt nichts Neues, oder eben es ist so hauteng oder man sieht so viel Haut, dass das scheinbar dazwischen gar nichts mehr zu finden ist. Also ja, kleidet euch so, dass ihr eure Weiblichkeit unterstützt. Kleidet euch schön, aber eben nicht anzüglich. Das ist etwas, was Paulus wirklich am Herzen liegt, was wichtig ist für den Gottesdienst. Hier geht es um den Gottesdienst. Wenn ihr so gekleidet seid, dass Männer an euch Frauen sehen können, Gott hat so wunderbare Geschöpfe geschaffen, ist das nicht schön? Dann ist es gut. Aber wenn ihr so gekleidet seid, dass Männer am Gottesdienst schwerfällt, nach vorne zu gucken oder in die Bibel zu gucken, weil sie die Augen gar nicht mehr von euch lösen können, weil ihr eure Reize so präsentiert, dann ist es eben nicht gut. Nochmal Zitat dazu von unserem guten alten Johnny. Nicht den aus der Bibel, sondern MacArthur. Sowohl die Natur als auch der Brauch spiegeln Gottes allgemeines Prinzip der Rollenteilung wider. Die einzigartige Schönheit der Frau zeigt sich in ihrer unverwechselbaren Weiblichkeit, die durch ihr Haar und die Beachtung kultureller Bräuche unterstrichen wird. Jede Kultur hat so ihre Bräuche, Männer und Frauen zu unterscheiden. Ja, damals haben die, wie gesagt, alle so ein Gewand getragen, das ging nur durch den Schleier. Heute ist es anders. Aber jede Kultur hat eben auch ihre Mittelmöglichkeiten, die Unterschiede zu verwischen. Das sollen wir nicht tun. In unserer heutigen Kultur, wo ein Hut oder ein Schleier nicht als ein Symbol für Unterordnung dient, sollten Christinnen dieser Gewohnheit nicht nachgehen müssen. Doch die Frisur und die Kleidung einer Frau sollten deutlich weiblich sein und ihre feminine Anmut sowie ihre Bereitwilligkeit zur Unterordnung deutlich machen. Und davon ausgehend möchte ich jetzt noch ein paar allgemeinere Anwendungen am Ende setzen und dann machen wir noch eine kurze Gruppenarbeit mit abschließendem Gebet. Also Christen sollen sich, auch Männer, anständig und angemessen kleiden. Wir müssen bedenken, was wir mit unserer Äußerlichkeit, mit unserem Äußeren zum Ausdruck bringen. Irgendeine Botschaft vermittelt ihr immer. Alle, wie ihr jetzt hier sitzt und wie ihr jetzt hier gekleidet habt, habt eine Botschaft, die ihr damit vermittelt, ob ihr das wollt oder nicht. Wenn eine Frau sich anzüglich, erotisch rausputzt durch Kleidung, Schminke oder Frisur, gibt sie ein ganz klares Zeichen, oder? Seht her, hier bin ich, so schön bin ich, bewundert mich, begehrt mich. Wenn jetzt die Frau verheiratet ist und der Mann das unterstützt, gibt der Mann damit auch ein Zeichen. Seht, ich habe die tollste Frau der Welt, beneidet mich. Es ist immer eine Botschaft dahinter. Wenn ich zum Vorstellungsgespräch im Jogginganzug gehe, übrigens Thema Jogginganzug, da können wir mit Jochen dann auch mal eine Therapiegruppe gründen. Gegen die Jogginganzug-Pest. Nee, Entschuldigung. Also pass auf. Zieht euren Jogginganzug an. Aber jetzt mal im Ernst. Wer von euch geht im Jogginganzug zum Vorstellungsgespräch oder würde es machen? Es sei denn, ihr bewerbt euch im Fitnesscenter, okay. Wer würde das machen? Wenn du im Jogginganzug oder mit Kapuzenpulli zum Vorstellungsgespräch gibst, dann gibst du von Anfang an zum Ausdruck, Leute, eigentlich ist mir der Job egal und Respekt habe ich vor euch auch nicht. Also angemessen und anständig. Das bedeutet nicht, dass Christen sich nicht dem Anlass entsprechend kleiden sollen oder der Kultur entsprechend kleiden sollen. Ja, das bedeutet nicht, dass Christen überall in grauen, langen Kleidern rumrennen sollen oder irgendwie sowas. Wenn eine Hochzeit ist, dann kleide ich mich entsprechend. Festlich, schön. Wenn eine Familienfeier ist, wenn ich zum Opernbesuch gehe, ich kleide mich entsprechend und schön, kein Problem. Und wisst ihr, was wir aber besonders, wenn es darum geht, sich ansprechend, angemessen und anständig zu kleiden, beachten sollten? Die wichtigste Veranstaltung, die wir Christen haben, das ist der Gottesdienst. Also, zum Vorstellungsgespräch würdet ihr nie irgendwie verwahrlost oder im Jogginganzug oder irgendwie wie die Woche übergeht. Aber zum Gottesdienst, da ist es okay. Dabei ist doch der Gottesdienst die wichtigste Veranstaltung, die wir haben. Und das ist keine Dienstsitzung, sondern das ist eine Feier. Wir feiern. Das ist also die wichtigste Feier, die wir haben und die wir auch überhaupt machen sollen. Das ist der Gottesdienst. Und die ist so wichtig, dass wir sie einmal pro Woche machen. Das heißt nicht, dass das normal ist, dass das so völlig egal ist, sondern das ist so wichtig, so schön. Gottes Volk kommt zusammen und wir loben und preisen Gott. Und das soll auch äußerlich zum Ausdruck kommen. Also dann frage nicht nur, was ist praktisch, was gefällt mir, worin fühle ich mich wohl, sondern was gefällt Christus? Wie kann ich äußerlich das unterstreichen, was ich innerlich fühle und glaube? Indem wir Gott durch unsere Worte, durch unser Hören, durch unsere Freude und Lobpreis öffentlich verherrlichen und dann eben auch das äußerlich zum Ausdruck bringen. Irgendwann wird sich vor Gott jedes Knie beugen müssen. Irgendwann kommt Christus wieder und dann muss sich jeder beugen und ihn anerkennen als König der Welt. Wir, die wir ihn jetzt schon kennen, haben das Vorrecht, jetzt schon in der Welt zu bezeugen, dass er unser Haupt ist, dass er unser König ist, dass er sich untergeordnet hat, seinem Vater, und uns so dadurch gerettet hat. Wir dürfen das jetzt schon bezeugen, vor allen Dingen im Gottesdienst. Es ist ein Privileg, es ist eine Ehre für uns, es ist Gnade, dass wir unseren Glauben in dieser Welt bezeugen dürfen, Christus ist König, auch eben durch unseren Lebensstil, durch unseren Glauben, durch unsere Äußerlichkeit. So, jetzt möchte ich gerne, dass wir uns in Männchen- und Weibchengruppen zusammensetzen. Vielleicht zwei Mädchengruppen, zwei Jungsgruppen, und dass ihr euch miteinander unterhaltet, wie können wir das machen? Wie können wir das heute in unserer Kultur, in unserem Gottesdienst machen? Wie können wir das umsetzen? Und dass ihr euch ungefähr eine Viertelstunde darüber unterhaltet und dann nochmal in euren kleinen Gruppen zusammen betet. Bevor wir das aber jetzt machen, haben wir noch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Hat jemand jetzt noch eine Frage dazu? Also bitte besprecht das dann in den Gruppen oder in Ehepaaren, unter Ehepaaren. Okay, dann teilen wir uns in vier Gruppen insgesamt und besprechen dieses Thema. Ja? Und so Viertelstunde, 20 Minuten und dann wollen wir in den Gruppen zusammen beten. Ja?